um Kreativität zu entwickeln, sagt man ja immer so schön, muss man eigentlich Langeweile haben und man muss spielen dürfen. Und das ist dann egal, ob ich jetzt 50 Jahre alt bin und habe erwachsene Kinder, ich habe auch das Recht, spielen zu dürfen.
Band, die Magnetspule läuft ja schon, unsere Magnetbandaufzeichnung läuft ja schon und wir sind mittendrin und ich gebe offen zu, also ich habe wirklich heute Nacht, wenn ich wach war zwischendurch oder beim Einschlafen, mir überlegt, wie mache ich denn diese Folge heute, weil es schon irgendwie ein bisschen speziell, denn die regelmäßigen Radio Tupolev-Hörer, die wissen ja, die Jungs aus der Band, Drum, Gitarre, Schlagzeug, Tom, Didi und Jens, die waren schon regelmäßig hier Gast und so weiter und erzählen immer viel über die Musik. Und da wir ja immer noch keine Kamera dabei haben, haben wir heute aber eben mal den Mann an der Kamera dabei, Frank Petzold, quasi, ja. Wie wird man es in Amerika nennen, Visual Director of Johnny Tupolev oder
ja.
Camera Mastermind.
Ich denke ja, also ich hoffe ja, da wir diese Sachen so quasi nebenbei im Job machen, dass man das irgendwie auch immer wechselt. Da freue ich mich immer drauf.
Director ist aber schon, kann man sagen. Ne?
Also kann man sagen, aber es gibt auch bestimmt mal Fälle, wo ich teile mir das ja auch immer mit Witty. Und je nachdem, was wir machen, sind auch manche Sachen, wo ich dann sage, pass auf, Witty, macht das für dich besser oder lass mich doch mal hier das machen oder wir haben da auch beide keine Scheu, mal Sachen zu machen, wo jemand anders sagen würde, was, nach 30 Jahren ist das unter mir, diese Lampe einzustöpseln oder sowas. Und im Gegenteil, also man muss das alles mal machen, um halt sich auch selber mal die Finger zu verbrennen und zu wissen, wie das Ding zustande gekommen ist. Und da war, glaube ich, das Raketenvideo war eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wo irgendwie so eine automatische Zusammenarbeit entstanden ist im Moment, wo man auch gar nicht sich groß untereinander unterhält und jetzt irgendwie gegenseitig Anweisungen gibt. Und das ist auch der Sinn oder der Zweck der Sache, wenn man Sachen selber machen darf und macht, die nicht jetzt im Jobstress sind, dass man einfach mal die Sachen so laufen lässt.
Und so, nicht immer. Ich hole uns jetzt mal eben ganz kurz an die Startlinie zurück, weil, wenn wir jetzt mal voraussetzen, heute sind auch vielleicht ein paar Leute dabei, die noch nicht so viel wissen, denen muss man jetzt eben vielleicht ja nochmal, kann es nicht schaden, nochmal eben die Basics klar zu machen. Also Johnny Tupolev, ein Trio aus Wuppertal, machen Rock'n'Roll, geht richtig ab, die Musik kracht, die Gitarren hängen tief oder die eine Gitarre, so, das ist die Band, das Trio. Dann gibt es um das Trio rum quasi ein extrem professionelles Umfeld in allen möglichen Bereichen. Eben auch die Videomenschen, die das beruflich machen, aber eben auch für Johnny Tupolev. Fitti, Christoph Fitt, du hast ihn erwähnt. Mhm. Über 2000 Musikvideos hat er mir hier im Podcast erzählt, hat er schon gemacht. So, und du bist eben der andere aus dem, hier kann man jetzt wirklich sagen, aus dem Filmgeschäft. Frank Petzold nochmal vorgestellt, nochmal hallo, guten Abend, so. Beide gehören fest zur Band, was ja auch was Besonderes ist. Und natürlich dann die beiden Menschen, die aus Amerika noch mit reinspielen, aber dafür nochmal zu späterer Zeit dann eben mehr. Die kriegen auch noch ihre eigene Podcast-Folge. So, jetzt haben wir auch alle mitgenommen, die vielleicht zum ersten Mal jetzt die Folge hören. Mhm. Und ich habe am Anfang gesagt, spezielle Folge, weil du ja schon irgendwie ziemlich speziell bist, muss man ja schon sagen.
Danke.
Weil, also ich finde schon sehr speziell, ich baue es jetzt mal ein bisschen dramatisch auf, ich finde ja schon extrem cool, wenn jemand einen Eintrag auf der International Movie Database hat, also ja. Ne, wo dann International Movie Database, das auch nochmal zur Erklärung, ist eine Internetseite, kann man mal gucken, imdb.com. Da kann man eben sehen, die nächsten 5 Projekte von George Clooney, die nächsten 3 von Julia Roberts und so weiter, sind alle dann drauf minutiös aufgelistet. Und du bist auch drin?
Ja.
Aber natürlich nicht als Schauspieler. Jetzt sagen alle, was, die haben dann Schauspieler, Hollywood-Schauspieler. Nein, aber
um Gottes Willen.
Du bist Experte für Special Effects.
Visual Effects, muss Visual ich dich leider Effects. Korrigieren. Aber ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja, das ist so, ich habe mich da in meinem Werdegang, ist es irgendwie ganz organisch dahin geflossen. Visual Effects sind die Leute, die wir also gerade jetzt heutzutage im Computer, wir stellen die Dinge her, die im Bild entweder nicht machbar waren oder nicht da sein können, ob es jetzt nur ein Monster ist oder ein Roboter oder ein explodierendes Raumschiff. Oder man muss einfach mal jemand rausradieren. Das sind so Sachen, die natürlich immer mehr wichtig geworden sind in letzter Zeit. Und mittlerweile wird es auch zum Teil ein bisschen missbraucht. Ich habe gerade einen Witz darüber gemacht, aber zwischendurch müssen wir Leute rausradieren, weil sie keine Zeit haben, aus dem Bild zu laufen. Das ist natürlich nicht der Sinn, der Zweck der Sache, Sinn und Zweck der Sache, aber im Grunde genommen, das ist so mein Bereich. In den USA habe ich natürlich viel an den amerikanischen Filmen gearbeitet, die sehr Visual Effects heavy waren. Da ging es dann natürlich auch um Monster-Interaktionen, Monster-Fressen-Leute oder Auto-Explosionen oder solche Sachen, die halt nicht möglich sind. Und da, um da hinzukommen, macht man eigentlich den ganzen Film- und Mediabereich automatisch durch, ob man nur will oder nicht. Ich habe selber damals in Wuppertal angefangen, als Kameramann, bei einer, ich glaube, heute würde man sagen Klitsche, in der Bismarckstraße. Und habe da irgendwie, ich wollte immer was mit bewegten Bildern machen, hab da angefangen quasi als Helferlein im Hintergrund und habe mich da so entwickelt in eine Schiene, die halt auf diese Visual Effects zugelaufen ist. Und irgendwann war natürlich dann in Europa Schluss. Bin dann nach Amerika gegangen, habe da viele Sachen gemacht und dadurch quasi so meinen Weg gefunden, während ich es gemacht habe. Und das waren, wie du schon sagtest, ist sehr speziell. Das heißt, es gab da auch keinen Werdegang, dem man so sagt, so ich werde jetzt das und ich muss das und das tun, um das später machen zu können. Und das ist dann so eine, ja, man juckst ja immer so, man war Kabelträger und hat irgendwie Kaffee gekocht und ist dann irgendwie dahin gekommen. Bei mir war es tatsächlich so. Ich habe genau diese beiden Sachen gemacht, Kabel getragen, Kaffee gekocht. Und jetzt, gerade heutzutage mit den digitalen Medien und natürlich auch im Internet, ist natürlich die Musik alleine, ist natürlich immer besser, wenn man das verbinden kann mit optischen, mit visuellen Dingen, mit dem Austausch, jetzt natürlich mit den Internetplattformen. Die Zuschauer können auf einmal Sachen kommentieren, ihre Meinung abgeben. Und dadurch wird diese Band wird immer mehr so ein Media, Gott, was ist denn das richtige Wort? So ein Klumpen an Leuten, die auf allen Kanälen was zusammenstellen.
Also hier bei Johnny Tupolev haben wir da ein Wort für Gesamtkunstwerk.
Gesamtkunstwerk, genau.
Ich unterbreche dich mal aus einem gewichtigen Grund an der Stelle. Von der kleinen Klitsche in der Bismarckstraße bis hin zu den Videos für die Band ist es, glaube ich, die bescheidenstmögliche Art, wie du deinen Lebensweg dargestellt hast. Irgendwas mit Monstern, und dann so. Und dann war ich in der Bismarckstraße, bin nach Amerika gegangen, irgendwie so ganz selbstverständlich. Ich habe hier bei anderen Podcast-Folgen auch schon versucht, irgendwie den Leuten irgendwie zu übersetzen. Das wäre jetzt ungefähr so, ich übertreibe jetzt nur ein Stückchen, ne? Als wenn säße mir jetzt Cristiano Ronaldo gegenüber und er würde sagen, ja, ich habe da in meiner, gibt es in Portugal Favelas, weiß ich nicht, aber bei mir auf dem Hinterhof mit dem Ball und dann war ich beim FC Barcelona, weiß jetzt auch nicht, wie jetzt irgendwie, so, da liegen ja jetzt noch ein paar Sachen dazwischen.
Ja, ja,
klar. Du hast ja jetzt mit einem Satz gesagt, ja, ich war in der Bismarckstraße und dann war ich in Deutschland immer irgendwie, dann bin ich nach Amerika gegangen. Könnte man das noch ein bisschen mit Leben füllen, weil da ist ja, das wollen ja viele. Und ich glaube, nicht nur Schauspieler, Regisseure oder sonst was, Musiker sowieso mal nebenbei eingestreut, aber ich denke mal auch aus deinem Bereich, da denkt man sich, Mensch, ihr Hollywood, da will ich hin, du hast es geschafft. Wie?
Das ist komischerweise, je älter man wird, desto mehr werden einem solche Sprichwörter bewusst. Es ist irgendwie, wenn man was unbedingt will, dann funktioniert es auch irgendwo. Und ich weiß noch damals, als ich bin zu einem Punkt angekommen, als ich da in der Bismarckstraße gearbeitet habe, wo ich hatte dann auch noch mal, ich hatte noch eine eigene Produktion selber in Köln. Und irgendwann habe ich so eine kreative Wand, bin ich da begegnet, wo einfach in Deutschland, ich wollte mehr machen, konnte aber nicht weitermachen. Und da hatte ich dann die Idee, in den USA, das war gerade zu der Zeit so Jurassic Park, da wurde mehr gemacht, da willst du doch hin. Und viele Leute haben dann in dem Moment gesagt, ja wie, das geht ja gar nicht. Du kannst da gar nicht hin. Und das, wie willst du denn da hin und da überhaupt rein? Und für mich war das genau diese Sprüche, die ich gehört habe, das war für mich ein unglaublicher Ansporn, denen zu zeigen, dass es geht. Und man fängt einfach irgendwo ganz klein an, zu der Zeit waren es noch Faxe, da gab es noch keine E-Mail und nichts, einfach mal Faxe zu schreiben. Und ich habe mir immer gedacht, das sind ja auch nur Menschen, die sitzen irgendwo am Schreibtisch, sprechen nur eine andere Sprache. Und deren Projekte haben halt ein paar mehr Nullen hintereinander am Gesamtbudget. Aber im Grunde genommen sind es ganz normale Leute und die sind auch so von der Birne her relativ normal kreativ. Das gibt's ja keine Superhelden. Und so ist das dann entstanden. Also ich habe wirklich monatelang Faxe geschrieben. Ich wusste natürlich ungefähr, wo ich hin wollte. Natürlich Kalifornien. Ich wusste ungefähr den Bereich, den ich machen wollte. Wie gesagt, viel mit visuellen Effekten, mit Animationen. Natürlich auch war immer der Wunsch, am Set zu arbeiten. Das heißt auch, dass man irgendwann mal tatsächlich auf der Bühne irgendwo in Hollywood sich wiederfindet und auch mal ein paar berühmte Leute sieht, was ich alles machen durfte. Und so ist es dann auch entstanden. Das ist dann wirklich, irgendwann hatte ich dann einfach mal einen Fax zurückbekommen und da stand dann quasi drauf, ja, dann komm doch mal vorbei. Und ich habe mir tatsächlich mit meinem letzten Mark zu der Zeit, habe ich mir einen Flug, ich hatte ein Vorstellungsgespräch in San Francisco bei einer Produktion, ich habe mir einen Flug für einen Tag gekauft. Ich bin da morgens hin, also 9 Stunden geflogen oder 10 Stunden, bin für eine Stunde, habe mich da vorgestellt. Das lief unglaublich lustig ab, weil ich mir das gar nicht so vorgestellt habe und bin dann nachmittags wieder in den Flieger und bin 10 Stunden zurückgeflogen. Und es hat funktioniert. Und das Lustige war, man hat natürlich dann auch ein bisschen so Lampenfieber, wie läuft das oder stellen die jemand wie mich aus dem kleinen Wuppertal ein, der quasi nur Sachen selber zusammengefummelt hat. Ich hatte keine Filmschulenausbildung in diesem Sinne. Gab es auch nicht so viel in der Zeit, das waren die 80er. Und gerade das hat unheimlich gegriffen. Das war nämlich so der Punkt, wo jemand so geil auf seinen Job war und wo ich auch gesagt habe, ist mir egal, selbst wenn ich Müll raustragen muss oder Kaffee kochen will, ich will einfach nur im gleichen Raum sein mit diesen Leuten, weil ich weiß, irgendwann passiert dann was. Also ich bin gar nicht da mit reingegangen und habe versucht, mich da als irgendeine Person vorzustellen mit irgendeinem Hintergrund und zu sagen, jetzt ich kann das und da bin ich besonders gut. Und ich habe aber gesagt, das habe ich gemacht, hier ist mein Kram und habe eigentlich mehr so über meine Person, meine Mentalität, mein Arbeitsdrang in dem Moment mich vorgestellt. Und das kam unheimlich gut an. Und bin natürlich auch an eine Person geraten, das war damals der Phil Tippett, relativ berühmter Animateur, Star Wars und so ein Kram.
Star Wars sagt mir jetzt nichts gerade.
Wenn man ganz weit zurückdenkt.
Ja, es gibt doch, jetzt überlege ich. Ja, ja.
Wenn man die Geschichtsbücher liest. Und der war natürlich auch jemand, der war so ein bisschen im ähnlichen Denken, wo auch quasi mit Heißkleber und Knetmasse kann man alles machen. Und das war einfach perfekt für mich und das passte auch irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und ich habe da die Möglichkeit gehabt, mich über viele, viele Jahre und viele, viele Spielfilme da zu dem Bereich und genau zu dem Punkt hochzuarbeiten, wo ich jetzt bin. Ich mache immer noch Spielfilme, gerade mittlerweile viel in Europa, weil ich jetzt auch wieder hier wohne. Aber das Lustige war, ich habe damals gar nicht so auf die Projekte geachtet. Also wenn jetzt, du hast gerade angesprochen, IMDb oder imdb.com. Ich muss sagen, meine Filmliste ist relativ sagen wir mal, ein paar große Dinger dabei.
Ja, kann man schon sagen.
aber da habe ich zu dem Zeitpunkt nie drüber nachgedacht. Das war einfach so, das nächste Projekt, oh, das ist ja interessant. Und dann siehst du irgendwie im Nachhinein, ach, was steht da drauf, Matrix, was ist denn Matrix? Okay, machen wir mal. Man weiß aber, in dem Moment denke ich gar nicht darüber nach, was ist das eigentlich? So mein erster Job war so zum Beispiel. Mein erster Job war, zum Glück, habe ich viel Glück gehabt, war Starship Troopers, was mittlerweile ein Kultfilm ist. Ich wusste bis zum ersten Drehtag nicht, was das Ding ist. Ich war einfach nur geil drauf, es zu machen, dabei zu sein. Und habe erst am ersten Drehtag gemerkt, als die erste Aufstellung für die erste Szene da war, und denke einfach nur, wow, die haben hier 500 Komparsen. Und da sind ja einige berühmte Nasen dabei. Sowas ist das, okay, dann machen wir mal weiter. Und dann ging es einfach immer weiter. Also es war das dann.
Ich springe auch da nochmal eben einen Schritt zurück. Ja. Du hast ja in Amerika gelebt und auch dann in Kalifornien, ne, da wo alle hinwollen, die irgendwas mit Filmen zu tun haben. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon das Bild vor den Augen vom jungen Frank Petzold mit der alten Jeans und den Converse-Sneakers, der dann in L.A. landet mit den letzten 15 Mark in der Tasche und dann irgendwie, was weiß ich, im Drive-In kehren muss, um da, oder bist du direkt in die Festanstellung gegangen? Oder musstest du jobben? Stimmt dieses Klischeebild oder war es bei dir anders?
Ich musste nicht jobben. Wir hatten einen Deal, weil zu der Zeit ist das Problem natürlich auch gerade in den USA mit den ganzen Visas und sowas. Das war ein Deal, wo mein Chef gesagt hat, ich darf dich direkt nicht bezahlen, aber es gibt Möglichkeiten, ich bezahle dir eine Wohnung. Und dann habe ich erstmal die ersten 6 Monate habe ich umsonst gearbeitet, quasi umsonst, aber es war dann in Form einer Wohnung. Ich bin aber relativ schnell belohnt worden, indem bei jedem Projekt ich immer wurde mir eine neue Möglichkeit gegeben, mich zu beweisen. Und das ist sowas, was ich eigentlich immer gebraucht habe und immer brauche. Ich brauche jemanden, der mich in den Arsch tritt. Und ich habe generell keine Angst vor neuen Herausforderungen. Im Gegenteil. Ich brauche immer was. Und wenn jemand sagt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, dann sage ich immer, Moment mal. Und das ist, glaube ich, so der Antrieb gewesen. Ich habe tatsächlich, also jetzt zu dieser Geschichte mit dem Besen irgendwo in einem Fastfood-Restaurant, so ganz krass war es nicht. Ich habe aber 3 Wochen aus einem Motel rausgelebt, was ganz lustig war. Ich hatte mir mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, die Bridget, wir haben uns einen Umzugswagen gemietet mit unserem Kram drin, also alles, was wir so hatten, Klamotten, und haben den rückwärts gegen die Tür von dem Motelzimmer geparkt, dass ich mich morgens in einem Umzugswagen umziehen konnte, um dann in die Firma zu gehen, und bin dann abends zum Motel zurückgelaufen. Ja, und dann irgendwann gab es eine Wohnung und das Leben wurde ein bisschen leichter. Ich muss gestehen, dann, als ich bezahlt wurde, waren relativ große Projekte, da kam das Geld dann relativ schnell. Und zu der Zeit waren auch Visual Effects oder überhaupt Special Effects, Animationen, wir waren dann noch so die Wizards, die Zauberkünstler, wo keiner genau wusste, was wir da eigentlich machen und wie wir es machen.
So wie ich jetzt zum Beispiel. Mal für Dove, was sind Visual Effects? Also jetzt, ich meine, Starship Troopers oder Star Wars, wenn man sich das, klar, dann ist mir ja klar, was man im Endeffekt sieht, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Visual und Special Effects und was kannst du, dass du das kannst? Muss man da ein bisschen auch nerdig, computerig sein oder was ist das?
Diese ganze Computerrevolution, die kam ein bisschen später, zum Glück. Weil am Anfang hatte ich mit Computern relativ wenig am Hut, war auch nicht so daran interessiert. Mir kam mehr so aus dem Trickbereich. Jetzt, um das einfacher zu erklären, eine Doppelbelichtung, die man mit einer Kamera macht. Stell dich mal da hin, ich mache ein Foto, und jetzt stell dich mal da drüben und ich mache das gleiche Foto nochmal. Dann schneiden wir es in der Mitte durch und du redest mit dir selber. Das ist zum Beispiel eine Form von Visual Effects, die zu meiner Zeit, in den ersten paar Jahren, war es wirklich noch viel Bastelei, viel Innovation, die einfach mal eben, die man nicht planen konnte. Die Computer kamen erst so, weiß ich, 2-3 Jahre später, fingen wir mit Computern an, die uns einfach die Arbeit nur abgenommen haben ein bisschen. Aber die Denke ist bis heute noch immer die gleiche. Ich stelle mir einfach vor, was könnte ich machen, wenn ich dieses Bild einfrieren könnte? Oh, dann kann ich den Typen ja nochmal verdoppeln. Ob mir da jetzt ein Computer dabei hilft oder nicht, ist eigentlich so, es ist ein Werkzeug, was die Sache schneller macht und auch vielseitiger. Aber man versucht eigentlich immer alles so im Kopf sich vorzustellen, wie es geht. Wie ich es dann umsetze, weiß ich nicht zu dem Zeitpunkt. Special Effects sind Sachen, die wir am Set, am Dreh machen können. Der berühmteste Special Effects ist eine Explosion oder Rauch oder künstlicher Regen. Wie gesagt, ich übernehme dann für die Sachen, die unmöglich sind. Wenn das Monster den Schauspieler aufisst oder ihm einen Arm abreißt, Sachen, die einfach nicht möglich sind. Aber das Lustige ist, dass wir als Visual Effects Leute sehr eng mit den Special Effects Leuten zusammenarbeiten. Und das ist so eine Sache, die eigentlich mir immer noch am meisten Spaß macht. Also die eigentliche Nachbearbeitung später, die Sachen umzusetzen im Computer, sind eigentlich fast langweilig für mich. Ich muss sie machen. Was für mich immer noch am meisten Spaß macht, ist die Vorbereitung. Wie machen wir es? Ist natürlich auch eine Absprache, eine Vorplanung. Da ist meistens unheimlich viel Kohle involviert, wo man natürlich auch darauf achten muss. Und dann am Dreh sich zu überlegen, ach, jetzt steht die Kamera hier, was können wir denn da machen, um diesen Effekt auszulösen oder um es interessant zu machen. Und da wird halt unheimlich viel improvisiert. Und da kannst du die größten Computer nehmen oder was ist egal. Also viele Sachen jetzt auch bei großen Produktionen, die sind so dermaßen einfach gelöst, da darf man gar nicht von reden, weil dann dachte ein Produzent, ja, warum habe ich nur so viel Geld für ausgegeben?
Aber ich würde jetzt gerne mal, wir kommen ja eh nicht dran vorbei, deine Bescheidenheit nochmal durchbrechen. Bei Mensch wird man sagen Name-Dropping, ich nenne es jetzt mal Movie-Dropping. Ich will jetzt mal hier Butter bei der Fische. Wo hast du überall mitgearbeitet?
Ich habe, das ist auf meiner IMDb-Page, aber jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich bin seit 30 Jahren in diesem speziellen Geschäft und ich glaube, meinen ersten Spielfilm habe ich tatsächlich in Deutschland. Das war Manta Manta mit Til Schweiger. Ja. Da war ich aber noch Kameraassistent und in den USA habe ich dann tatsächlich mit Starship Troopers, muss ich gestehen, habe ich unheimlich viel Glück gehabt, durfte ich da mitmachen, auch das komplette Projekt, was 2,5 Jahre lang lief. Und dann kamen dann größere Dinge, Armageddon, ich durfte mal bei Matrix 3 habe ich ein paar Sachen gemacht. Was gibt's denn da noch? Da müsste ich mal jetzt nachgucken. Tarzan, Herkules, eine schöne Serie habe ich für Ridley Scott zusammengebastelt. Das war The Terror. Und dann halt auch viele Komödien. Disney hat viel damals gemacht. Mein Onkel vom Mars, Shaggy Dog. Ich kenne nur die englischen Titel, die deutschen weiß ich nicht. Ja. Das waren immer so Projekte, die meistens fast überlappt wurden. Also es ist irgendwie, man geht von einem Projekt ins nächste und wenn man gerade bei dem einen schon noch fertig, dann muss man schon wieder unterwegs sein, entweder in Los Angeles drehen oder auch, man ist viel unterwegs. Das ist mal die andere Sache. Das
Bevor wir inhaltlich nach Amerika reisen, mache ich auch hier nochmal den Sprung zurück. Mit Manta Manta hat es ja dann tatsächlich ein Heimspiel, oder? Also, weil...
Ja.
Ich erinnere mich noch dran, ich habe ihn ja auch irgendwann mal gesehen und als Ortskundiger ist es ja echt lustig, wenn die dann dieses Rennen fahren und fahren auf der Bleiche rechts um die Kurve und kommen dann in Vorwinkel unter der Schwebebahn wieder durch. Und das gibt es ja an vielen Etappen, wo jemand aus Hamburg oder so, dem wird das nie auffallen, aber als Wuppertaler denkst, ey, kann doch nicht sein, dass der hier im tiefsten Osten der Stadt, ja, da slittert der um die Kurve und kommt dann in Sonnborn wieder raus.
Ja, das ist immer das Schöne das finde ich immer toll beim Schneiden. Also beim Film ist wirklich, man überlegt eigentlich, die Locations sind einem egal. weil nur, wie du schon sagst, nur die Ortskundigen wissen Bescheid, was los ist. Und beim Regisseur oder beim Kameramann oder auch beim Schnitt, später geht es nur um, ist der von rechts nach links gekommen oder von links nach rechts gekommen? Und die Kurve geht nach rechts, also müssen wir im nächsten Schnitt im Gegenschuss das Gleiche finden. Was da nur im Hintergrund ist, ist eigentlich völlig wurscht. Nur kommt natürlich heutzutage, nur weil man es kann, im Computer wird man immer pingeliger. Und dann werden dann Straßenschilder ausradiert, Himmel angepasst. Die Wolke war doch vorhin da in dem Schnitt, jetzt muss sie da sein. Das sind so Sachen, wo sich der Hitchcock wahrscheinlich im Grab umdrehen würde und sagen würde, das ist doch scheißegal, Hauptsache die Geschichte ist gut. Aber das sind so Sachen, die, Gott, das ist ja auch mein Brot und Butter, aber das ist so, man wird immer pingeliger. Und so genau studiert auch keiner einen Film. Aber das finde ich immer lustig. Also ich auch jetzt zum Beispiel jetzt, wir nennen das Anschlüsse im Schnitt. Auch wenn man Leute tauscht oder jetzt in einem Schnitt sieht man Dwayne Johnson von vorne und sobald er sich umdreht, ist es eigentlich sein Cousin. Das, wenn man das wüsste, würde man sich totlachen.
Schöne aber Sache. Aber es ist ich merke es schon oft. Ich merke es schon oft und ich muss, bekomme jetzt im Moment nicht so oft dazu, aber wenn ich mit meiner Frau irgendwas gucke, ich gehöre zu denen, die sich bremsen müssen, nicht kurz mal auf Stopp zu drücken oder zurückzuspulen und zu sagen, pass mal auf, ich zeig dir mal was. Ja, weil ich bin ja nur wirklich hier so kleiner Regionalfernsehmacher, das aber jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und wenn du selber auch eine Kamera bedienst, du kriegst einfach einen anderen Blick. Und mir fällt schon auf, wenn ich irgendwie eine Folge von Friends sehe, und dann kommt der Umschnitt und Jennifer Aniston hat nach unten geguckt und guckt dann beim Umschnitt aber geradeaus.
Ja, ja.
Das fällt mir schon auf und ich wünschte, ich würde es nicht sehen, weil ich hätte früher irgendwie so viel entspannter Fernsehen schauen können oder Filme. Ja. Aber das ist einfach vorbei, weil die Anschlüsse, das ist echt, echt schon wichtig. Und mir fallen direkt auch so Sachen ein, wie diese berühmten Sachen, dass bei Ben Hur ein Soldat an der Seite steht, der eine Armbanduhr trägt. Im Römischen Reich oder ganz, was ich auch immer wieder lustig finde, wenn ich sehe, bei Braveheart, die Truppe greift an in Slow-Mo und dieses Hackebeil, was einer vorne trägt oder Hellebard oder wie man es nennen will, man sieht, dass es aus Gummi ist, weil es so rumarbeitet. Oh ja. Und das finde ich auch sensationell irgendwie.
Das Problem haben wir gerade, ich arbeite gerade an dem Remark-Buch, im Westen nicht Neues, und da haben wir natürlich auch viel mit Soldaten und die Gewehre hatten Bajonette. Und wenn man 800 Extras oder Komparsen mit Bajonetten ausstatten muss, muss man ein bisschen auch auf Sicherheit achten, dann benutzen die so Gummiabgüsse. Nur wenn sie dann laufen, dann schlabbern sie rum. nur das Problem ist, das fällt dann wieder auf meinen Tisch, wo ich dann Bajonette reparieren muss, weil sie natürlich, gut, wird gemacht, aber Sinn und Zweck ist dann natürlich mein Job dafür nicht, aber das gehört dazu. Armbanduhren wegradieren gibt es auch oder natürlich auch ganz berühmt der Blick in die Kamera.
Ja.
Man darf ja nie in die Kamera blicken, weil dann bricht man ja die vierte Wand oder the fourth wall und zieht den Zuschauer mit ins Geschehen. Was natürlich viele Produktionen mittlerweile heute extra machen. Aber es gibt ja so viele Regeln und deswegen hat man auch so viele Leute am Set. Also beim großen Spielfilm, die Anzahl der Leute, die hinter der Kamera stehen, das ist unglaublich. Und da ist, wie zum Beispiel jetzt Script Supervisor, was du sagst, die aufpasst, dass die Zigarette halb geraucht ist, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Oder dass diese dämliche Bahnhofsuhr im Hintergrund die richtige Zeit zeigt.
Oh ja, ja.
Da sind allein schon, also für diese Funktion stehen da drei Leute am Set, die permanent Fotos machen und gucken, dass der Kragen, der vorhin umgefallen ist, denn auch dann beim nächsten Schnitt richtig ist. Aber das ist so, das macht mir am meisten Spaß, deswegen bin ich gerne am Set, am Dreh, weil da ist richtig so eine Hands-on-Kommunikation und die Leute, wir versuchen irgendwie was zu basteln. Und das ist nichts anderes, das irgendwie geht wahrscheinlich so zurück auf, man trifft sich als Zehnjährige im Wald mit einer Dose Nägeln und versucht, ein Baumhaus zu basteln. Und jeder macht irgendwie was. Und man spricht sich vorher nicht ab, sondern es kommt einfach so natürlich. Weil alles andere im Filmbereich, wie auch bei, jetzt, ich vergleiche das manchmal mit der Architektur, wenn ein Haus gebaut wird, ist so durchgeplant und so durchfinanziert, dass man dann permanent das kontrollieren muss. Und wenn irgendwas schief geht, dann, dann hat man wieder ein Problem. Und das passiert am Dreh nicht. Also muss schon geplant werden und sowas. Aber da passiert allein schon Wetter. Also Wetter ist immer der größte Horror. Entweder man ist noch im Film, wo man nur Sonne braucht und es ist keine da, oder umgekehrt. Im Kriegsfilm darf ja keine Sonne da, weil im Krieg ist es immer schlechtes Wetter.
Natürlich. Aber das erinnert mich auch, was mich auch irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen beeinflusst hat, aber beeindruckt hat, Aviator, Leonardo DiCaprio. Wie er da sitzt, und da drehen sie ja auch einen Kriegsfilm mit den Flugzeugen, Erster Weltkrieg und so weiter. Und er lässt dann für damals Trillionen von Dollar das Ganze nochmal drehen, weil ihm nämlich auffällt, dieser strahlend blaue Himmel ist eigentlich für die, gerade im Stummfilm noch, wo das ja gespielt hat, der Film, ist das ja gar nicht so mit Tiefe, wie wenn es ein paar Wolken am Himmel sind. Mhm. Und dann hat er ja der Legende und dem Film Aviator nach, hat er ja alle dann am Set sitzen lassen zur Stummfilmzeit, bis Wolken da waren, hat die Luftschlacht dann nochmal gespielt, damit dann irgendwie diese Tiefe ins Bild kommt.
Das ist, ja, da hat er natürlich, glaube ich, er hat natürlich viel Muskel, um da auch der Produktion zu sagen, das brauchen wir. Aber wenn ein Drehtag eine 500.000 kostet, ist das schon natürlich immer eine schwierige Sache.
Ja, ja, klar. Also das heißt, was man rückschließen kann, natürlich sind hunderte von Leuten beteiligt an so einer Produktion, aber jemand wie du hat auch eine ganze Menge Verantwortung.
Auf jeden Fall. Also man muss natürlich, man plant alles vor mit dem Regisseur und man macht dann im Idealfall Storyboards für alles. Die Verantwortung liegt nicht nur daran, dass man natürlich Sachen verspricht, wo man sagt, das machen wir so und so und so. Ich darf natürlich nicht später rausfinden, das geht nicht. Die andere Sache ist die Verantwortlichkeit mit dem Budget, was auch relativ, das ist eine gigantische Nummer, die mich oft nicht schlafen lässt. Aber man darf einfach nicht über die Nullen nachdenken, die hinten dran sind. Und ich rutsche dann mental immer das Komma noch ganz vorne und denke dann immer, komm, das sind doch nur 20 Euro. Weil sonst wird man wahnsinnig. Und das ist immer so eine Sache, die, wie gesagt, wenn ich am Set bin, muss ich darüber nicht nachdenken. Wenn ich in der Nachproduktion bin und ich habe mir im Kopf, was 300 VFX-Schüsse erdacht oder vielleicht auch 400 und auf einmal wären 600, dann ist es natürlich schon schwierig. Aber es ist alles lösbar. Das ist immer die Sache, erkennt man sowas früh genug? Manchmal nicht. Manchmal muss man mit eingezogenen Schwanz dann doch wieder zur Produktion laufen und sagen, Netflix, tut mir leid, ich brauche noch ein bisschen. Oder man sagt, ist es denn überhaupt so wichtig, muss denn der Himmel ausgetauscht werden oder ist es vielleicht egal, wenn wir da eine Wolke haben und da nicht. Das ist dann deren Entscheidung. Für die Story, wie gesagt, es gibt Storys, die sind so gut, da ist es völlig egal. Es gibt andere Filme, die visuell mehr tragen, da gibt man sich ein bisschen mehr Mühe. Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Aber der Bereich wird immer größer, lustigerweise, weil so die Anforderungen visuell selbst mittlerweile in Filmen auftauchen, die, vor 15 Jahren hätte man eine romantische Komödie, würde keiner über Visual Effects nachdenken. Aber mittlerweile wird auch schon drüber nachgedacht. Zum Beispiel jetzt, es kommt auch so ein bisschen aus der Werbung. Wie perfekt kann natürlich eine Schauspielerin, die 30 Millionen kostet, natürlich geht man da an die Falten ran. Oder an den Pickel.
Okay, ja.
Da werden natürlich auch so ein paar Sachen gemacht. Oder, oh Gott, mein Hals ist da ein bisschen zu dick. Könnte aber da nicht was
du hast, machen? Ja, und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, ein bisschen eine Krux ist, noch nie war so viel möglich wie heute. Man kann so extrem viel machen. Mhm. Und wenn man den Vergleich jetzt nimmt, Musik, Autotuning und was da alles möglich ist, man kann eine ganze Menge machen. Man kann aus jedem Straßenmusiker kann man einen perfekt klingenden Musiker machen. Beim Film, so wie du sagst, ist es ja ähnlich. Mhm. Da droht es doch dann auch irgendwie in die falsche Richtung zu gehen, oder? Dann wird es doch fast irgendwie, wie soll man es nennen, künstlich, und dann ist doch nichts Natürliches mehr da.
Das kann passieren, ja, das kann passieren. Das ist, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, dass wir die Sachen, jetzt auch wie beim digitalen Musikmischen, ist das ja ähnlich. Man kann natürlich immer später die Sachen immer ändern. Und das war ja lange Zeit nicht möglich. Wenn Elvis im Studio aufgenommen hat, dann haben alle zusammengespielt. Und das in Mono.
Ja.
Und heute macht man alles separat und dann auch mit am besten noch in feinster Qualität, die kein Mensch eigentlich hören kann. Ja. Und man kann natürlich später wieder zurückgehen. Das ist, ja, es ist gehupft wie gesprungen. Man hat auf einmal Möglichkeiten, wo ich sagen kann, oh, ich kann aus der Gitarre doch was anderes machen. Und dann wird es besser oder interessanter. Auf der anderen Seite, wir haben da so einen Begriff, wir nennen das Noodling, wo einfach, darf ich Schimpfwörter benutzen?
Be free.
In der Visual Effects Industrie nennen wir das Pixel Fucking. Man nudelt einfach an bestimmten Dingen rum, die wir eigentlich wissen, das ist für den Zuschauer völlig irrelevant. Aber der Filmemacher, weil natürlich das ist ein Projekt, wo man 2, 2,5 Jahre daran arbeitet, man will es perfekt haben. Und wenn man sich dann die Blu-ray in 4 oder 5 Jahren oder in 10 Jahren anguckt, dann will ich nicht über diese Wolke stolpern. Hm. Und denke mir dann einfach, Gott, ich hatte doch die Möglichkeit, warum habe ich denn nicht was gemacht? Wenn natürlich die Story darunter leidet, dann ist es Quatsch. Also ich sehe da, solche Fälle sehe ich mehr zum Beispiel in Farben. Ich bin jetzt gerade aus Prag von der Farbkorrektur zurückgekommen, da haben wir 7 Tage Farben korrigiert oder Szenen die Farben korrigiert und da kann man natürlich viel mehr anrichten, indem man auf einmal alles irgendwie, man hat eine Szene, die eigentlich sehr traurig ist und man merkt auf einmal, das ist viel zu bunt. Weil das ist dann direkt so eine Emotionsbasis, die man nicht erklären kann. Wenn ich jetzt irgendwie ein Objekt im Hintergrund habe, wo ich sage, ah, das ist aber komisch oder ich mag das oder ich mag es nicht, das ist eine Sache, aber eine Beerdigung in Technicolor ist ein bisschen komisch. Da dreht man dann lieber dann die Farbe raus, um da einfach eine andere emotionale Basis zu haben. Oder aber man experimentiert.
Genau. Das heißt aber, ein ganzes Stück weit bist du eben nicht nur, ja, kann man jetzt ja auch ruhig mal so den Begriff nennen, Handwerker, sondern du hast auch eine künstlerische Seite dem, was du tust.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das Künstlerische ist auch, das ist manifestiert sich immer so ein bisschen in die Kreativität, wie ich etwas mache. Ich kann also einen bestimmten Effekt oder wie kann man das ausdrücken? Jetzt, wenn ich was Visuelles darstellen möchte, jetzt zum Beispiel eine Kreatur, eine Animation zum Beispiel, wie ist die im Raum, wie kommt die in den Raum? Da kann man natürlich kreativ ganz bestimmte Sachen sich ausdenken. Oder man sagt zum Beispiel jetzt wie Hitchcock, ich mache Angst durch ein Dasein der Kreatur, ich sehe sie aber gar nicht. Also Hitchcocks Filme sind ja relativ gruselig gewesen.
Ja,
man hat sagen. Nie was gesehen. Mhm. Und das hat er ja ganz wunderbar gemacht. Man kann also diese Schiene fahren, kreativ das lösen, da fällt ein Stuhl um, aber ich sehe nichts. Kann vielleicht gruseliger sein, als wenn ich jetzt wie in Hollywood Blockbuster das Ding einfach in den Raum stelle und mache da den sogenannten Jumpscare draus. Das sind so verschiedene Ebenen. Das hat so ein bisschen mit dem Genre zu tun, was ich erzählen will. Mir gefällt natürlich lieber dieses Subtile und legt dann mehr Gewicht auf bestimmte Szenen, anstatt das dann zuzubuttern mit Actionschnitten, bei denen man nach einer bestimmten Zeit relativ schnell müde wird. Ich sehe das an diesen Marvel-Dingern, wo ich mittlerweile, vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, nach 10, 15 Minuten einfach müde werde, mir diese 1-Sekunden-Schnitte anzusehen. Und irgendwann hat man ja auch so ein Peak erreicht, wo mich jetzt nichts mehr schocken kann. Und dann habe ich lieber was Ruhiges, wo ich die ganze Zeit nicht weiß, was ist es, jetzt zum Thema Horror. Oder das ist dann, man kann natürlich der Fitti auch viel zu erzählen, die Kameraführung, wie lösen wir das? Sehe ich, dass die Figur irgendwie am Boden ist, weiß ich, wo die im Raum steht? Oder vielleicht löse ich das so, dass ich gar nicht weiß, wo irgendwas ist oder wo das herkommt? Oder sehe ich einen Pistoleneinschuss, den jetzt mal, oder wir müssen viel in Visual Effects auch so Wunden machen und so ein Kram, zeige ich das bewusst, auch grausam, fliegt einem das halbe Gesicht weg oder fällt jemand einfach nur um? Und das sind so kreative Calls, die man mit dem Regisseur zusammen löst. Meistens wird das dann mir überlassen, wo ich dann sagen kann, okay, das funktioniert sehr gut oder in diesem Thema sollte man das am besten so lösen, weil dann kann man natürlich auch so eine Spannungskurve aufbauen. Mhm. Und das ist natürlich immer visuell ganz schön. Also nicht jetzt nur die Visual Effects halt bildlich zu lösen, sondern auch so die Kurve, wie sie sich aufbauen, was die machen. Ob man vielleicht mal einfach mal einen auslässt. Und das sind so Sachen, die müssen immer in der Gruppe diskutiert werden. Das ist dann
ich übernehme jetzt mal deine äußerst bescheidene Sprache für folgende Frage. Man munkelte ja, dass du für deine künstlerisch-kreativen Bemühungen auch mal nominiert warst für einen nicht unbedeutenden amerikanischen Filmpreis. Stimmt diese Geschichte?
Das stimmt. Das ist immer, man muss immer aufpassen, dass natürlich in unserem Bereich, man macht sowas nicht alleine.
Das sagt man in den Dankesreden. Und für alle, die es immer noch nicht begriffen haben, ja, die Rede ist, also Frank war tatsächlich mal für einen Oscar nominiert. Ja. Das ist ja einmal im Leben Bucketlist, nächster Haken. Ich habe zumindest mit einem Oscar-Nominierten mal gesprochen.
Ja, wir nennen den Türstopper. ja, klar, natürlich, bist natürlich nicht immer der Einzige, sondern du bist Teil einer Gruppe und deswegen werden natürlich immer die Dankesreden so lange, bevor die Musik anfängt.
Hattest du sie in der Tasche?
Was, die Dankesrede?
Die Dankesrede?
Nee, um Gottes Willen. Ich habe nie gedacht, dass es so weit kommen wird und zum Glück.
Okay, aber du warst ja nominiert.
Ja, ja.
Ja, aber dann musst du doch die Dankesrede in der Tasche haben.
Nein, man denkt sich dann was aus.
Okay, für welchen Film?
Das war für Starship Troopers, waren wir nominiert und dann nochmal für Hollow Man.
Also zweimal sogar.
Kevin Bacon. Das war ein Film, der ist, ich weiß nicht, ob der in Europa untergegangen ist, aber das war ein ganz lustiger Film, auch für Paul Verhoeven, der Regisseur. Für den habe ich zweimal arbeiten dürfen. Ganz toller Regisseur. Da waren das sind die Visual Effects. Jeder Oscar hat ja verschiedene Kategorien. Und die Visual Effects waren da sehr aufwendig, vor allem zu der Zeit. Wir haben viele Sachen gemacht, die einfach noch nicht da gewesen sind. Das ist auch sehr lange, ist jetzt heutzutage nicht mehr so, aber sehr lange war da natürlich auch der Anspruch bei Visual Effects, was zu machen, was noch nie gesehen wurde. Man konnte nicht einfach mal, also wenn jemand ein Beispiel gesagt hat, ja, so mach das doch so wie in dem Film, da wurde man rausgeschubst, das ging nicht. Man musste was Neues machen. Ich weiß, damals bei Starship Troopers war es so, dass wir wirklich den Film auch kreativ designen mussten, um die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, was überhaupt möglich war. Die Kreaturen, die man da sieht, die sind genau erdacht zu dem, was der Computer konnte. Zu der Zeit. Heutzutage muss man nicht so viele Gedanken darüber machen. Aber diese großen angreifenden Arachnoiden, die sehen deswegen so aus, weil das war das Maximum, was unsere Maschinen konnten zu der Zeit. Und dann baut man, dann zieht man, man baut quasi das Haus andersrum auf. Also man überlegt, was kann die Maschine? Ah, die kann das. Dann müsste ich das so lösen. Und dann denkt man sich erst die Geschichten aus. Das haben wir in verschiedenen Filmen, auch in anderen Filmen noch gemacht, wo wir zum Beispiel kein Budget für großes Licht hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schreiben wir das Skript um. Die sind auf einem Planeten, wo es keine Sonne gibt. Wunderbar. Ist noch gruseliger geworden. Und da spielen so alle, was sind so diese Meetings, die man hat. Ich bin glücklicherweise immer sehr früh involviert beim Film, also angefangen beim ersten Skript, Draft. Das heißt, ich kann von vornherein direkt schon irgendwie einen Alarm blasen, wenn irgendwas schwierig wird oder zu teuer oder sagen, wir sind nicht dieser Film oder das wird zu teuer, lass uns was anderes ausdenken. Und meistens wird es dann immer besser. Und der Spruch ist natürlich immer bei, wie man denn ein Skript schreibt, words are cheap. Ne? Also ich kann mal eben eine ganz tolle Szene beschreiben in Wörtern, nur wenn ich es dann umsetzen muss, dann wird es dann wieder schwierig. Und dann da zieht man dann schon wieder den Drehbuchautor nochmal rein ins Projekt und sagt, so, wie können wir hier was machen, können wir die Szene umschreiben, was heißt das denn für den Rest des Films? Und dann kommen natürlich dann noch die Produzenten dazu und sagen, ja, ja, aber der Film muss dann und dann fertig sein, wir wollen zur Berlinale und nach Venice und nach Cannes. Das muss man alles so ein bisschen dazu denken. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich mittlerweile, das ist so, ja, so meine Hassliebe zu dem Job, den ich habe. Ich mache gerne den kreativen Part. Wenn es dann um dieses Management geht, ist nicht unbedingt mein Ding, aber ich muss es machen.
Bevor wir jetzt aus dem vom großen Teich aus L.A. Und Hollywood zurück nach Wuppertal kommen, kann ich dir jetzt nicht ersparen. Wir haben jetzt schon Movie-Dropping gemacht, Name-Dropping auch. Erzähl doch mal ein paar Stars, ein paar Begegnungen. Wie sind die denn so? Das wollen wir ja alle wissen.
Ah ja, Stars sind, oh Gott, wo fange ich denn mal an? Catherine Zeta-Jones, mit der habe ich einen Kaffee getrunken. Dann gibt es den verrückten Professor aus Zurück in die Zukunft, den Christopher Lloyd. Mit dem hatte ich immer viel Spaß am Set. Was hat man denn noch?
Bruce Willis müsste ja auch.
Bruce Willis von Armageddon, ja. Es gibt manche Begegnungen, die sind relativ kurz. Es gibt viele, Dwayne Johnson, einer meiner Lieblingsschauspieler. Es gibt viele Begegnungen, die sind relativ kurz, weil die Jungs entweder keine Zeit haben, weil sie wirklich so eng gebucht sind, dass sie von einer Szene zur nächsten laufen, große Filme haben, dann dreht man auch an drei verschiedenen Drehorten zur gleichen Zeit. Die werden wirklich nur zum, die Kamera steht, ist drehbereit, der kommt hin, macht seine Szene und haut dann direkt wieder ab. Viele Schauspieler sind natürlich beim Dreh die ganze Zeit dabei, sitzen dann auch rum. Lustigerweise sind die Schauspieler, die den Job schon am längsten machen, die sind immer am bodenständigsten. Das sind immer die Newcomer, die schnell groß geworden sind, die dann, wie sagt man, Allüren haben. Ich muss meinen eigenen Trailer haben, meinen eigenen Koch. Aber Christopher Lloyd zum Beispiel, das weiß ich noch ganz genau, dass die Schauspieler haben natürlich immer ihre Stühle, mit sie sich hinsetzen können. Normalerweise für die Crew, wir dürfen das nicht, weil das Studio ist eine Sicherheitsbedingung, denn man darf halt nicht sich irgendwo in die Ecke setzen. Da wurde mir dann immer der Stuhl angeboten von Christopher Lloyd. Das sind schon nur lustige Sachen, aber meistens sind das wirklich relativ normale Menschen, die eigentlich auf dieses ganze Hi-Ho-Pi, sagt man, glaube ich, gar keinen Bock haben. Die eigentlich einfach auch gern lieber mit den Beleuchtern sitzen möchten zur Mittagsstunde, weil die besten Witze kennen.
Also du hast Catherine Zeta-Jones genannt. Ich kann mich erinnern, da hatte ich sofort wieder die Assoziation. Ich habe damals, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, in einem großen Kino Zorro gesehen. Mhm. Da war sie ja die weibliche Hauptrolle. Und da ist irgendwie so eine Einstellung, da ist sie so von unten gedreht, bevor sie dann, ich habe vergessen, wer die männliche Hauptrolle war, den küsst. Und da habe ich so im Kinosessel gedacht, meine Güte, das ist ja schon zu schön, das ist ja schon überirdisch, das kann man ja kaum ertragen. Ja, die war da so inszeniert, irgendwie Hammer. Und sich dann vorzustellen, wie sagt der Oma immer, die stinkt auf dem Klo, wie alle anderen auch, ne? Das ist natürlich da wieder echt ein Schritt irgendwie. Und ich finde, das ist ja sicherlich auch interessant, die dann eben, wie du sagst, am Set kennenzulernen, nebenbei.
Ja. Auch ich habe auch natürlich in meinem Job viele private private Begegnungen gehabt, wie zum Beispiel, ich muss, wenn wir zum Beispiel berühmte Schauspieler, wir müssen digitale Stunt-Doubles nennen wir das, wenn jetzt ein Schauspieler einen großen Stunt macht, ist es nicht manchmal ist es nicht möglich. Dann bauen wir digitale Animationsmenschen, dann muss ich natürlich diesen Schauspieler komplett durchfotografieren, referenzieren, scannen. Und da gab es dann so lustige Momente für Stepford Wives zum Beispiel, habe ich Bette Midler und Glenn Close so in einer halben Unterwäsche scannen müssen. Und da hat man dann so Momente, die auch abgesehen vom Studio und vom Dreh wo man natürlich sich automatisch, man muss einen Tag zusammenarbeiten und auch Sachen machen, die ein bisschen unangenehm sind. Ich hatte eine lustige Erfahrung mit Kevin Bacon gehabt. Das war für Hollow Man, wo er im Film ja unsichtbar wird und auch so eine Entwicklung durchmacht, wie er langsam unsichtbar wird. Und wir mussten für sein Computermodell, im Film wird er sehr aggressiv. Und ich brauchte halt seine aggressiven Gesichter. Und der Dreh war fertig. Ich brauchte aber noch für die Computergrafik Referenzen von seinen Gesichtern und wie er schreit und brüllt und einfach böse ist. Da wurde ich dann kurzerhand nach New York geflogen, wo er wohnt. Wir haben uns im Fotostudio getroffen. Und ich habe anderthalb Tage lang Grimassen von ihm fotografiert. Also war er und ich zusammen im Studio, es war relativ privat. Und irgendwann nach einer Zeit fiel ihm nichts mehr ein, was er noch machen sollte. Und dann sagte er noch, just yell at me in German. Und dann ich hab ihn einfach mit deutschen Schimpfwörtern beschrien und er hat dann einfach geantwortet mit Gesichtern, ihn dann durchfotografiert. Und das ist immer dann lustig. Das musste ich öfters machen, auch mit ich bin immer so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall mit ein paar anderen berühmten Leuten, wo man sich da ein bisschen näher kommt und auch da mal merkt, dass sie viele Leute auch da, gerade die Schauspieler, die groß geworden sind, vielleicht auch gar nicht mehr so einen Bock darauf haben. Mhm. Kevin Bacon zum Beispiel, der wollte einfach nur Musik machen.
Ja, was er jetzt mit seinem Bruder, glaube ich,
genau, auch Bacon macht, Brothers.
Ja. Okay. So, jetzt steigen wir ins virtuelle Flugzeug, kommen aus L.A. zurück nach Deutschland und nach Wuppertal. Da würde ich mir jetzt zuerst mal die Frage stellen, warum eigentlich? Warum bist du mit Familie nicht einfach da geblieben?
Familie war der Punkt. Mein Sohn ist in San Francisco geboren ich glaube, er war 5 Jahre, dann sind wir dann zurückgezogen. Man merkt auf einmal, wenn man Familie hat oder ein Kind, und gerade in dem Filmbereich, wo alles sehr extrem ist, also es ist wirklich, man sagt ja, ich juck's immer so, ich bin eigentlich schon 10 Jahre älter als meine Lebenserwartung in diesem Bereich. Irgendwann merkt man, ja Gott, man will doch schon wieder, man will dann wieder ein bisschen Mensch sein. San Francisco ist ein wunderbares Pflaster und auch eine tolle Stadt für junge Leute, für Singles oder auch, da sind viele Sachen, die da passieren. Oder es sind viele Nachtleben. Nur wenn man ein Kind ziehen möchte und auch mal ein ruhiges Wochenende haben muss, war das nicht unbedingt das beste Pflaster. Dazu kam es, dass es natürlich fürchterlich teuer ist. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, mal vielleicht mal nach einem Projekt einen Monat oder sowas freizunehmen, dann war es da schon schwierig. Hinzu kam, dass genau zu der Zeit, das war so, oh Gott, wann sind wir da zurück? 2007 oder irgendwie sowas? Kann mich jetzt irren. Die Filmindustrie, das ein bisschen ausgetrocknet ist. Das lag daran, dass alle Staaten und auch Länder so Tax Credits, also Steueroasen geschaffen haben, damit sie die Filmbusiness anziehen. Gerade Kanada fing damit an. Und in Kalifornien war auf einmal nicht mehr so viel los, gerade für die großen Projekte.
Musstest du deine Frau überzeugen? Weil sie ist Amerikanerin, ja.
Ne? Meine Frau ist Amerikanerin und Kalifornierin, was natürlich für Wuppertal ein bisschen vom Wetter her ein bisschen schlecht aussieht.
Ja, kann man schon sagen.
Sie kommt aus San Diego, wo es eigentlich quasi das ganze Jahr über Sommer ist. Wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt, Anfang der 90er, und sie kannte schon Düsseldorf und Wuppertal, weil sie selber schon da gewohnt hat, rumgereist ist, in Düsseldorf für die Tanzakademie gearbeitet hat. Daher war es nicht ganz so schwierig. Hinzu kam, dass wir wussten, dass wir zurück nach Europa wollten, wussten aber nicht genau, wohin. Und da war natürlich naheliegend, Gott, Filmindustrie, muss es denn jetzt unbedingt London sein oder Berlin oder München oder Paris war noch eine Alternative. Und dann haben wir uns aber umgeguckt, wollten natürlich auch den Wunsch, dass man irgendwie vielleicht doch mal ein Haus findet und sich zumindest mal so ein paar Wurzeln schlägt, ob sie dann da bleiben oder nicht, ist ja egal. Und irgendwie, wenn man dann so auf die Karte guckt, dann sieht man eigentlich, dass Wuppertal unheimlich zentral ist. Und ich finde das eigentlich ganz irre. Also wenn mich jetzt, also ich bin oft in London, ich bin hier in 15, 20 Minuten am Düsseldorfer Flughafen, bin eigentlich, lande in London zur gleichen Zeit, wo ich abfliege. Das Gleiche gilt für Prag, Budapest, mit dem Zug nach Paris. Und ich bin hier geboren. Ich wohne im Westen von Wuppertal und ich wohne hier quasi nur. Aber das genieße ich gerade unheimlich. Und dass, wenn ich von einem Job komme, die, wie gesagt, relativ anstrengend sind, und auch immer, wenn ich drehe, dann bin ich 3 Monate weg. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich wirklich zu Hause. Und dann treffe ich nicht jemanden auf der Straße, der gerade ein Skript geschrieben hat, oder, sondern ich bin dann wirklich.
Und jetzt haben wir es. Wenn du nämlich hier auf der Straße bist, dann triffst du nämlich
Den da,
genau. Im Hintergrund sitzt Tom Berger von Johnny Tupolev, genau. Den Ölberg nennt man ja auch das San Francisco des Bergischen Landes, ne, wegen diese Straßen so hoch. Also vielleicht ein bisschen von den Größen etwas anders. 2007 zurück, 2016, Johnny Tupolev hat sich dann wieder gegründet. Du bist ja quasi auch so ein Ölbergkind, ne? Wie die zwei von den drei anderen ja auch. Und daher kanntet ihr euch, oder so?
Ja, nicht so richtig. Also Tom und ich, wir haben uns mal kennengelernt. Wir haben uns nicht richtig kennengelernt am Anfang. Aber ich habe mal einen Werbefilm, das war noch damals in dieser Klitsche, von der Bismarckstraße gedreht. Und habe mir den mal aus Jux später nochmal angeguckt und habe tatsächlich auf einem Bild gestoppt und habe gedacht, den kennst du doch. Und das war Tom. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Wann haben wir jetzt kennengelernt, Tom? Ich weiß es gar nicht. Das war irgendwie bei einer Party, ne?
Ich würde sagen, ja.
Ja, genau. Ja.
Auf einer Party.
Und das ist, aber das ist irgendwie, wir sind quasi, ich denke mal so in der ganzen Zeit irgendwie immer aneinander vorbeigerutscht. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, also ja, ich bin in Elberfeld geboren. Das war 70er Jahre, alles relativ alternativ. Meine Eltern, würde ich mal sagen, die waren Hippies, kann man sagen. Wir waren dann auch dann im Kinderladen, natürlich so eine Eigensinitiative, gegenüber vom Katzengold.
Okay.
Das Haus von Peter Kowald, der auch seinen Sohn bei uns im Kinderladen hatte. Also ich bin da, den Kowald kenne ich noch, dann die ganzen Birnen. Ja, klar, also ich habe am Ölberg selber nicht gewohnt. Ich habe damals in der Bayreuther Straße gewohnt.
Das ist schon ein besseres Viertel, ne? Damals auch schon.
Ja, bin aber dann relativ schnell nach Vohwinkel, weil meine Eltern da ein schönes Haus gefunden haben und war dann so ein bisschen von der Elberfelder Szene weg. Das kam natürlich dann irgendwann alles wieder später zurück, als dann die Börse Wackeltreff hatte und das Köhler-Liesel.
Ach, ja.
Und Pipapo.
So, worüber wir sprechen müssen, und dabei blenden wir ja nochmal quasi jetzt ziemlich genau eine Stunde zurück, ist ja dann die Arbeit mit und für die Band. Mhm. Für Netflix im Westen nichts Neues. Also ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht genug zu tun. Und trotzdem in deiner Freizeit machst du die Videos für Johnny Tupolev mit Christoph Fitt, genannt Fitti, zusammen. Mhm. Ihr teilt euch quasi die Regie, Kameraarbeit und so weiter. Und ich habe ja auch ein paar Mal schon erlebt, wie das so ist, wenn du da arbeitest. Und ich habe es dem Tom und der Band auch schon mal erzählt, mir sind bei dir immer diese extrem leuchtenden Augen aufgefallen. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und eine Antwort, die ich dir von dir schon kenne, ist, ich habe keinen Druck, ich habe keinen Produzenten im Hintergrund, ich habe nur die Band, mit denen spreche ich und ich kann mich hier ausleben, kann kreativ sein und habe Spaß daran, die Kamera zu machen, Ideen für Videos zu entwickeln und sonst wie. Da geht dann der Schritt zurück, dass der Beruf dann auch schon fast so wieder zum Hobby und zur Leidenschaft wird.
Ne? Ja, und das ist ja immer, natürlich war das immer schon mein Hobby und das hat mich dann zum Beruf gebracht, nur man muss natürlich immer aufpassen, dass der Beruf sein Hobby nicht kaputt macht. Weil es ist natürlich, es ist meine Leidenschaft. Nur wenn ich natürlich an einem schlechten Projekt arbeite oder irgendwie alles läuft schief und es läuft zu lang und es ist stressig, dann denkt man irgendwann, ach, ich schmeiße jetzt die ganze Scheiße hin und mache einen Blumenladen auf. Oder aber das ist natürlich, klar, man sagt das in dem Moment, aber diese Leidenschaft ist natürlich immer da. Und wenn ich natürlich jetzt bei den Videos, wo ich bin ich sehr glücklich und auch honored, dass ich da mitwirken kann und mit dabei sein kann, das ist so erfrischend, dass man dann wirklich wieder sagen kann, so, jetzt kann ich wirklich mal, und selbst wenn ich was falsch mache, das ist scheißegal. Ich darf spielen. Und das ist immer so ein bisschen, was ich so vermisse im kreativen Bereich, gerade wenn es um Projekte und um Kohle geht, also Sachen, die bezahlt werden oder Jobs. Man soll auf der einen Seite kreativ sein oder der Kreativste überhaupt. Auf der anderen Seite habe ich, um Kreativität zu entwickeln, sagt man ja immer so schön, muss man eigentlich Langeweile haben und man muss spielen dürfen. Und das ist dann egal, ob ich jetzt 50 Jahre alt bin und habe erwachsene Kinder, ich habe auch das Recht, spielen zu dürfen. Wie ein alter Hund, der darf ja auch noch spielen. Und daraus kommen diese Sachen. Also wenn ich jetzt irgendwie am Strand sitze, eine Stunde, mir ist langweilig und ich fange an, das typische Loch in Sand zu buddeln und buddel meine Füße ein, da passiert was in der Birne. Wo man sieht, ach guck mal, der Sand sieht ja so aus. Oder guck mal, was ist hier, was das, wenn ich da Wasser drauf kippe, passiert das und das sieht da toll aus. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die ich im Job natürlich immer vermisse, weil natürlich alles immer jede Sekunde bezahlt sein muss, wird einem diese Zeit nicht gegeben. Also man müsste eigentlich immer so eine Spielwiese dabei haben. Ja. Und das ist genau das, was, wenn wir Videos drehen, das passiert, das ist genau das Gegenteil. Wir spielen, wir finden tolle Sachen und gerade wenn man dann irgendwie durch den Sucher guckt und man hat was Geiles entdeckt, oh, mach das nochmal, das war gerade geil, da freue ich mir einen Ast ab. Das ist wirklich...
Du hast ganz am Anfang auch den Begriff einfach mal so in den Raum gestellt, das Raketenvideo. Und ja, ja. Ich nutze mal eben die Gelegenheit zu sagen, also wer es noch nicht getan hat, YouTube, Johnny Tupolev oben in die Suchmaske eingeben und Desperate, dann kommt das Raketenvideo. Ist insofern auch eine gute Idee, weil mich fuchst schon seit Wochen, dass dieses Ding bei 4.800 irgendwas steht und ich will endlich die 5 vorne haben. Das muss doch möglich sein. Also wer es schon mal gesehen hat, kann sich es ja ruhig nach diesem Gespräch nochmal angucken. Was ich ja so sensationell finde und was sich über die Monate ja wirklich entwickelt hat, dass es Menschen gibt, auch gehobenen Alters. Wir haben hier, Tom und ich, da auch schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die eine gesunde 6 vorne stehen haben, die vielleicht sich irgendwie mit der Musik nicht identifizieren können und vielleicht nur mal irgendwas von Johnny Tupolev mitgekriegt haben. Aber ach, das sind doch die mit der Rakete am Gaskessel. Das wird, glaube ich, für immer so eine Verbindung sein, yeah. Weil auch ich bin ja Kind Osten der Stadt, mein Vater stammt aus Heckinghausen, also ich habe da auch familiäre Füße stehen, irgendwie ganz in der Nähe vom Gaskessel und dann diese Sequenz zu sehen, wo da diese NASA-Rakete steht an diesem Gaskessel, als stünde sie wirklich da, also ne, Visual Effects in Reinkultur, das ist so sensationell und ich möchte auch mal sagen, also das muss auch hier in der Stadt einfach noch mehr verbreitet werden, weil jeder hat schon, man kann nichts mehr neu erfinden im musikalischen Medienbereich, mach alles sein, aber das hat so noch keiner gesehen. Das können wir mal so unbesehen so festhalten. Und das wird noch so ein geflügeltes Ding werden. Die Rakete am Gaskessel in Heckinghausen. Und wenn man dann auch noch weiß, dass dieser Kessel wirklich Dornröschen war, wirklich da rumgestanden hat. Keine alte Sau hat sich darum gekümmert. Ja, ja. Jeder hat sich gefragt, wann bricht das Scheißding zusammen oder wird abgerissen oder sonst wie. Dann gab es da kein Geld für und sonst wie. Und ich kann nicht verhehlen, dass es für mich auch so persönliche Bedeutung hat. Ich habe übrigens bei der Wuppertaler Rundschau mit einem Foto, als die angefangen haben, den auszuschachten und neu zu machen, habe ich von oben ein Foto gemacht, 70 Meter in die Tiefe. und habe beim Fotowettbewerb irgendwie Foto des Jahres der Rundschau, bin ich mit auf den Kalender gekommen mit diesem Foto. Ah, okay. Und Teile der Jury haben gesagt, das hätte eigentlich das Juryfoto, das Siegerfoto sein müssen. Nur mal eben hier, ne? Ist noch nicht ganz Oscar, aber ist so passiert. Ja, aber das ist also wer hatte diesen Geniestreich? War die Rakete deine Idee?
Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Also wir waren da, wir haben uns die Location angeguckt. Es ging einfach darum, dass die natürlich diese irre Projektion innen drin haben. Und was können wir machen? Und Tom hatte, glaube ich, die Idee, das zu benutzen, hatte die Verbindung. Und ich weiß noch, wir waren da und da war diese, ja, neben dem Gaskessel ist ja diese Notleiter, die da hochgeht, oder diese Treppe, diese Feuertreppe. Und ich bin 2 Tage vor dem Apollo 11 Mondlandung geboren und habe natürlich auch so ein bisschen immer diese Raketen, diese Bilder im Kopf, obwohl ich bin da zu der Zeit geboren. Und das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Immer jedes Mal, wenn ich irgendwas über Apollo höre, dann werde ich hellhörig. Und ich das Erste, was ich gesehen habe, so, boah, das sieht aus wie diese Rampe, dieses Ding hält. Und dann, ich glaube, ich kann mich auch irren, aber ich glaube, da so kam diese Idee zustande. Und auch von der Größe her passte das irgendwie so. Ich wollte immer mal was irgendwas mit Raketen machen. So haben wir das dann angesponnen. Die Frage ging jetzt nur, wie können wir das integrieren? Natürlich kann die da, mussten wir einen Weg finden, dass die startet, aber ohne, dass sie natürlich richtig startet. Was man hätte machen können, aber das wäre dann wiederum aus dieser Projektidee rausgewachsen und wäre dann wieder frustrierend gewesen. Wenn wir jetzt wieder ein schwieriges Projekt daraus gemacht hätten, dann wäre es nichts anderes als, dafür machen wir es nicht. Und deswegen haben wir also sehr, sehr selektiv ein paar Schüsse da gefunden, um das Ding einzubauen. Es tut seine Wirkung, man weiß, passt gut zum Thema, passt visuell wunderbar und da braucht man dann auch keine 35 Schüsse davon. Ich weiß nicht, im Endeffekt waren es, glaube ich, 6 oder 7, relativ wenig. Aber das war so ein guter Aufhänger, wo man dann die Geschichte relativ schnell basteln konnte. Und dann kam Ton mit den Anzügen und was machen wir denn für Logos? Und dann, wen laden wir ein? Dann kam die Idee mit dem Jeep irgendwann. Der Jeep sollte eigentlich ein Streamline-Caravan sein, den wir aber leider nicht bekommen haben. Dann war es irgendwann mal ein Bulli-Bus und irgendwann kam dieser Jeep daher, der natürlich genau wie die Faust aufs Auge passte. Und das sind dann so Momente, wo Chris, Vitti und ich da gesehen, wir haben den Jeep gesehen, Chris hat ein super geiles Licht gesetzt und dann fallen auf einmal Sachen ein, oh, wir brauchen noch, wenn man das dann sieht im Sucher, dann kriegt man noch mehr Ideen für andere Einstellungen. Oh, ich brauche nochmal hier, wenn der bremst, dann müssen wir nochmal das Rad sehen, wie das auf dem Sand rutscht. Und dann braucht man dann eine Slow-Mo-Einstellung, wo wie am Mond mit weniger Schwerkraft Jens Füße auf den Boden fallen, wenn er rausspringt. Und das sind dann so Sachen, die beim normalen Projekt hätte ich alles sowas planen müssen. A, weil es jeder wissen muss, was genau passiert und jemand will wissen, was kostet es, was ist die Zeit, wie lange brauchen wir dafür. Und bei diesen Sachen hier, wir machen es einfach. Und wenn uns noch was einfällt, machen wir es halt noch. Und wenn es einen Tag länger dauert, dauert es halt einen Tag länger. Natürlich haben wir auch durch Tom und die Jungs, ich habe unheimlich viele Verbindungen und viele Leute wollen einfach mitmachen und dadurch haben wir natürlich unheimlich viele Helferlein, die uns dann unterstützen.
Und das finde ich, ich meine, ich war nur jetzt bei 2 Videodrehs dabei, das finde ich ja immer wieder auch beeindruckend, dass da am Set beim Videodreh immer eine professionelle Stimmung herrscht. Gleichzeitig man das Gefühl hat, alle haben Spaß an dem, was sie tun. Mhm. Und dann macht man sich bewusst, es kommt, wie gesagt, ich sag's nochmal, Johnny Tupolev Desperate eingeben bei YouTube, dann kann man ein Ergebnis sehen, es gibt auch noch andere. Da hinten raus kommt was extrem professionell ist, was andere Bands, glaube ich, in 20 Jahren nicht auf die Beine bringen können. Mhm. Und es steckt vergleichsweise wenig bis kein Geld drin, weil alle ihre Kraft selber einbringen und Spaß haben, das zu machen. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen eine Ausnahme. Also es ist natürlich auch ein Zusammentreffen, dass in der Band und im engen Umfeld, wo ich euch jetzt nenne, von der Filmabteilung, man ja wirklich sagen muss, da ist auch einfach Glück. Du hättest ja jetzt auch Schreiner werden können, dann wird jetzt schwierig. Ne? Dann hättest du vielleicht irgendwie einen Pappsarg basteln können für ein Videodreh, dann wäre es das gewesen. Aber so hat ja das Schicksal euch so zusammengeführt, dass nicht nur die Musik ziemlich abgeht, richtig rockt, sondern auch die Videos heute am Tag, ja, wenn es noch sowas MTV in vernünftig gäbe, durchaus da laufen könnte. Also das würde doch nicht
unangenehm auffallen. Ja, ja, klar. Ne? Das, ich meine, das ist ja immer die Sache. Es ist ein gutes Produkt. Man muss nur halt, das Schwierige ist halt, dass die Leute wissen, dass es existiert. Das ist immer so, dass, ich meine, das ist ja mit vielen Sachen so. Und natürlich, klar, heute ist es ein bisschen schwieriger, weil es gibt eine Flut an Musikvideos und gerade diese YouTube-Sachen. Zu MTV-Zeiten hätten sie natürlich die Finger geleckt. Aber das sind auch so ein bisschen, jeder, hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass jeder fängt an zu spielen ein bisschen, weil wir erlauben uns, dass wir alle dürfen irgendwie auch mal aus ihrem Bereich raustreten. Also jetzt, abgesehen jetzt, like Video-Ideen zum Beispiel, die kommen von überall. Es ist ja nicht so, dass nur diese Person halt die Ideen für die Videos ausdenken kann oder manchmal ist es umgekehrt. Tom und ich, wir hatten jetzt schon mal über eine neue Idee, ein super geiles Video, nachgedacht, dass vielleicht, wo wir vielleicht das umgekehrt machen, dass ein Song speziell für das Video gemacht werden muss. Auch mal eine Idee, dass man das ist, man nicht einfach jetzt sagt, ich habe den Song, was können wir dazu machen? Nee, was ist denn, wenn wir eine tolle Bildgeschichte, eine Idee haben und lass uns doch da irgendwie eine musikalische Story zu basteln, ist ja alles möglich.
Und könntest du dir vorstellen, mal auch für ein Video Abstand von der Bildgewalt zu nehmen und mal was ganz Puristisches mit einer Kamera und ganz wenig und was dann auch ganz toll wird? Oder ist dein Ding mehr die Bildgewalt und die Explosion und was weiß ich?
Nee, überhaupt nicht. Also ist, wie gesagt, das ist, ich muss auch, das meinte ich so viel mit dem der Computer, der jetzt in meinem Bereich natürlich läuft alles mit Computer. Es ist nicht unbedingt immer notwendig. Manchmal geht es auch mit einem kleinen Spiegel und man kann tolle Sachen machen. Oder wir hatten bei unserem Mallorca-Video, Shot in Black and White, da haben wir auch mit viel Spielzeug tolle Effekte gemacht. Wir hatten irgendwie so eine Fahrradblinklampe, die man für 5 € mal nicht nimmt, haben wir einen tollen Nachtdreh gemacht mit einer irren Beleuchtung. Oder ich hatte irgendwie so eine chinesische GoPro dabei. Und da ist dann einfach die Idee, ich habe sie dabei, was kann man machen? Ach, hier ist ja ein Pool. Komm, lass uns mal ein paar Unterwassersachen machen. Das sind dann so Ideen. Also wenn man genug Spielzeug dabei hat, dann fällt einem immer irgendwas ein.
Nächster Videotipp, YouTube, Johnny Tupolev, Shot in Black and White. So, und in der Filmindustrie sagt man ja, gibt es ja den Begriff Cliffhanger. Mhm. Wir enden jetzt auch mit einem Cliffhanger, weil wir nämlich nicht über das sprechen, was Johnny Tupolev 2022 vorhaben. Das wird nämlich extrem, extrem. Und ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber was im Raum steht, ist schon eine Dimension, wo du auch mit Hollywood-Erfahrung sagen würdest, das ist schon ein dickes Ding, oder, was da im Raum steht?
Auf jeden Fall. Ich nehme auch extra Zeit frei. Habe ich mir jetzt schon im Kalender. Ich bin übrigens im Juli fertig
mit meinen Projekten. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Macht euch auf was gefasst. Frank Petzold, vielen Dank.
Dankeschön.
Schönes Gespräch.
Ja, war klasse, schön hier.
Das war's. Das war die aktuelle Folge Radio Tupolev, The Podcast.
Jetzt trinke ich mein Bier auf.
Prost.